Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Sind alle unzufrieden und jeder Spieler mit der Situation, die er vielleicht hätte noch besser lösen können. Können Sie glauben, dass die Jungs gerade in der Kabine sitzen und sich darüber Gedanken machen und sich ärgern? Das ist doch klar. Aber wir werden auch wieder den Moment finden, wo wir den Blick nach vorne richten und gemeinsam ja, wieder nach vorne schauen, auch wenn es heute schwerfällt. Und das kann man ja auch mal sagen und zugeben, dass es hart ist, anspruchsvoll ist. Es ist nicht das erste Mal, dass wir relativ spät ein Spiel verlieren, das du nicht verlieren musst, dass der Lucky Punch auf der anderen Seite ist. Gegen Bremen war es ähnlich, Leverkusen. Das ist anspruchsvoll und dafür finde ich, dass wir sowohl gegen Union, auch gegen Bremen aus meiner Sicht, auch heute gute Leistung zeigen. Ich sehe keine Mannschaft, die verunsichert ist, die sich aufgibt. Wenn wir das 0-2 in Berlin drehen, dann sehe ich das nicht. Und das sind die Dinge, die mir absolutes Selbstvertrauen geben, dass wir die Dinge wieder drehen werden. Und das muss die Mannschaft auch so sehen. Und das werde ich hier einimpfen und verkörpern. Aber das wird nicht schwer. Das ist eine Kämpfermannschaft und das werden wir zeigen.
Das war...
Was? Hast du das gehört?
Oh mein Gott, Philipp, was ist los?
Ich habe Karten für Roland Kaiser.
Und gehst nicht nach Berlin?
Nein.
Das ist ärgerlich, aber auch das wirst du schaffen.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, Christian.
Was für eine Woche liegt hinter dem VfB? Der Herr Meiser ist mir gerade schon ins Wort gefahren, den habt ihr gehört, der ist dabei in dieser Folge. Wir sprechen natürlich, müssen es ja, über das 0-1 gegen den 1. FC Heidenheim und auch, ja, deswegen auch schon der Bezug zu Beginn, was das möglicherweise für das Pokalfinale heißt, ob das was heißt fürs Pokalfinale. Für die Expertise in unserer Runde ist Felix Mahler zuständig. Ich grüße dich.
Das ist ein guter Start. Das ist hoch, hoch angesetzt schon mal. Aber
Felix, hast du uns vermisst?
Ja, Chris, habe ich ja schon mal nochmal gesprochen, dich dann mehr vermisst.
Also wir haben dich vermisst und unsere Hörer vor allem haben dich vermisst. Ja, wir haben so viel Fanpost bekommen, wie wir sie uns vielleicht wünschen, aber alle waren nur interessiert daran, wann und wo dieser Maler eigentlich abgegeben ist.
Aber er ist da, er spricht noch und er kennt sich auch vor allem noch aus mit dem VfB. Das ist super.
Finde ich sehr gut, freue mich. Wird hoffentlich eine pickepackevolle Sendung. Also lasst uns loslegen, Männer.
Ja, und da muss ich dir gleich Felix das Wort übergeben. Freitagabend warst du im Stadion. Wie hast du das ganze Spiel und alles drumherum miterlebt?
Also verhältnismäßig gelangweilt. Das war kein besonderer Kick, das hat nicht besonders Spaß gemacht, war nicht groß spannend. Der Schluss war nochmal nett, weil die Stimmung eben aufgekocht ist. Das Stadion wollte das 1-0, hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass halt das dem VfB gelingt, was Heidenheim gelingt, dieser Last-Minute-Treffer und dann nochmal was sich vielleicht freilöst beim VfB, ist nicht geschehen. Dann fängst du ja schon wieder so ein Last-Minute-Tor, wieder Kategorie Sonntagsschuss, wieder Kategorie nicht unbedingt verdient. Ich will nicht von unverdient sprechen, aber nicht unbedingt verdient für Heidenheim. Stehst wieder im Stadion wie nach Leverkusen, nach Bremen und denkst dir, gut, gerade läuft es ja überhaupt nicht und hoffentlich holen sie einfach diesen blöden Pokal und machen die Saison dicht.
Ja, und zum dritten Mal hintereinander eine Heimniederlage, bei der das Tor in der 89., 90., 90 plus X fällt. Philipp, wir haben übrigens schon auch Lob bekommen in den vergangenen Wochen und zwar für die eine Folge, die wir hier zu dritt aufgenommen
Jetzt
haben.
Jetzt wollte ich ihm ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Menschenskinder,
wisst ihr. Warte, lass mich kurz, worauf ich hinaus will. Und zwar die Folge, die wir hier zu dritt aufgenommen haben, am Sonntag nach dem Frankfurt-Spiel.
Ja, ich weiß.
Die hat den Leuten ganz gut gefallen, weil wir noch heiß waren, weil wir auch noch voller Emotionen waren. Ich glaube, es ist für uns alle klüger, ein bisschen Zeit zwischen den Spielen walten zu lassen. Und auch du, Philipp, hast gesagt, wenn du die Podcast-Aufnahme direkt am Freitagabend nach dem Kick hättest machen müssen, würde das vielleicht anders klingen als jetzt. Wie siehst du das mit ein paar Tagen Abstand?
Immer noch so. Also ich wäre am Freitagabend oder am Samstagmorgen, glaube ich, nicht centbar gewesen, ja. Weil ich mich sehr geärgert habe aufgrund des Umstandes, dass du eigentlich alles da liegen hattest, aber dann halt es dir wieder halt mal hast nehmen lassen in einer fast unnachahmlichen Art. Zum anderen war ich auch an dem Abend schon so ein bisschen, war schon eine gewisse Ambivalenz da, denn ja, das Spiel war da und war ärgerlich aber ich habe auch jemanden getroffen und mit dem saß ich lange Zeit zusammen gemeinsam auf der Tribüne, der ein US-Amerikaner, langjähriger Bekannter, fast schon guter Freund, der in Madrid wohnt und nur, obwohl er Dauerkartenbesitzer ist, ja, er es natürlich nicht schafft, alle 17 Heimspiele zu machen. Jetzt hat er eben die Gelegenheit gehabt, war da und das war schön, ja, mit ihm ein paar Takte zu quatschen, aber es ist natürlich bitter, wenn das, sag ich mal, die sportliche Untermalung des Abends nicht dem entspricht, ja, wie sie eigentlich hätte sein können, wie sie auch geplant war, wie sie sich der VfB auch ein Stück weit erarbeitet hat, dann, also mit dem bisschen Abstand zum Spiel, den wir jetzt haben, muss man halt schon sagen, dass das, was man auch bei Sebastian Hoeneß gehört hat, nämlich, dass er seiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen kann, schon zu gewissen großen Teilen stimmt, denn sie haben natürlich ein Spiel gemacht, das ihnen eigentlich alles gab, was sie brauchen, um 3 Punkte da rauszunehmen. Aber Konjunktiv, er hört ihn schon, er klopft an die Tür, ja, wenn du halt deine Glocken nicht machst, dann wird's schwierig und dann kommt noch am Schluss dazu, dass eine Situation, die du, ja, da reicht ein Arschwackler von Honsack, um 3 Leute auf den Bierdeckel wegzumachen, das ist einfach dann halt zu wenig und es gibt aber auch, da kommen wir noch, vielleicht noch im Verlauf dazu, auch 1-2 Aspekte, die positiv sind an diesem Abend und die würde ich gerne hinten raus herausstellen.
So machen wir es. Ich würde sagen, zuerst hören wir mal, wie sich der Trainer nach dem Spiel geäußert hat. Sebastian Hoeneß am Freitagabend nach dem Spiel gegen Heidenheim.
Aus unserer Sicht ein tougher Abend. Kurz in die Analyse. Erste Halbzeit, Frank hat es gerade schon gesagt, eine Mannschaft, die sehr tief agiert hat, auch ein Tick tiefer, als es zu erwarten war. Tiefes 5-3-2. Da ging es für uns darum, natürlich irgendwo den Gegner erstmal zu bespielen, dort den Gegner zu bewegen und dann natürlich die Situationen, die sich bieten, die Räume, die sich dann irgendwann öffnen, auch zu nutzen. Finde ich, haben wir auch dann 2-3 Mal geschafft, hat natürlich eine sehr gute Chance von Medo oder eigentlich zwei gute Möglichkeiten. Und das ist wichtig natürlich in so einem Spiel, insbesondere dann, wenn der Gegner so tief agiert, da musst du dann ihren Matchplan damit über den Haufen werfen, indem du selber halt triffst und das Tor machst. Das ist nicht gelungen, stimmt, waren 1-2 Situationen auch, insbesondere Franz, glaube ich, hat eine Situation über links, die wir überstehen müssen. Ansonsten haben wir nicht viel zugelassen. Und dann, klar, war es so, dass wir in der zweiten Halbzeit, finde ich, peu à peu den Druck erhöht haben, haben ein bisschen was umgestellt, haben noch mehr Personal dann auch in die letzte Linie, in die rote Zone gebracht. Hatte auch das Gefühl, dass wir mit jedem Wechsel nochmal einen Tick mehr Power dann auch auf dem Platz hatten. Haben den Gegner eingeschnürt. Ja, klar, die Standard habe ich auch gesehen. Ansonsten war sehr viel auf unserer Seite. Klare Chancen, viele klare Chancen. Die du dann machen musst, ohne Frage. Und dann kommt diese eine Situation, wo wir sicher einfach, wo Jakob die Situation besser klären muss. Die Hacke ist ganz sicher nicht der richtige Moment. Und trotzdem gehört zu diesem Tor auch einfach eine unglaubliche Einzelaktion von Honsack, der den Ball mit der Außenseite wegkontaktet von unseren Verteidigern. Wir waren zu zweit, zu dritt dort. Das war ja ähnlich wie Arjen Robben gerne seine Tore gemacht hat, diagonal wegverteidigen und dann war es einfach ein sehr guter Abschluss, brutal. Das war wie so ein kleiner Stich in unser VfB-Herz. Schwer zu akzeptieren, wirklich schwer zu akzeptieren. Aber ich muss ganz, ganz deutlich sagen, ich habe hier eine Mannschaft gesehen, die alles getan hat, die selbstbewusst aufgetreten ist, insbesondere dann in der zweiten Halbzeit den Druck erhöht hat. Das ist genau die Mannschaft, die ihr auch unter der Woche gesehen habt. Das ist die Mannschaft, die hier unbedingt natürlich heute endlich mal wieder ein Heimspiel gewinnen wollte und auch zeigen wollte, dass wir alles andere als irgendwas wegschenken. Und das macht's für uns umso bitterer, dass wir es gerade nicht schaffen, uns dafür dann auch zu belohnen. Und ich denke, man kann schon mit Fug und Recht sagen, dass es heute auch verdient gewesen wäre. Aber das gehört dazu zum Sport, zum Fußball. Manchmal ist es auch nicht so richtig zu erklären. Wichtig wird für uns jetzt sein, so weiterzumachen, so blöd sich's anhört, so weiterzumachen insofern, dass wir gut trainieren, dass wir vielleicht genau diese Situation, diese Chancen im Training, dass wir da sensibel sind dafür, dass wenn wir da das Gefühl haben, dass der Mitspieler nicht diese Konsequenz an den Tag legt, dass wir uns gegenseitig in diese Verfassung bringen. Kann's trotzdem nur wiederholen. Nicht viel gesehen in dieser Trainingswoche, wo ich reingehen musste, wo ich das Gefühl hatte, da zeigen wir nicht die Spannung. Aber ja, dranbleiben, zusammenbleiben, Bock umstoßen. mit solchen Leistungen kommen in der Regel Siege. Und das ist das, was wir mitnehmen müssen aus dem heutigen Abend.
Das waren die Worte des Trainers nach dem 0:1. Und ja, Philipp hat es gerade schon versucht, ein bisschen einzuordnen. Felix, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Freitag auch im Stadion. Wir hatten ja in der vergangenen Woche, du und ich, das Thema Spektakel in Berlin. Gibt es jetzt Stabilität gegen Heidenheim? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das habe ich gesehen. Und zwar dahingehend, dass der VfB wirklich, und das haben wir gerade auch beim Trainer gehört, im zweiten Durchgang den Druck immer weiter erhöht hat. Du hast doch gemerkt, Heidenheim hat das nicht so gefallen, was da passiert. Und es, ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es war eine Frage der Zeit, bis der VfB es 1-0 macht. Aber ich hatte auf keinen Fall das Gefühl, dass Heidenheim trifft. Und insoweit war ich eigentlich nicht unzufrieden. Ich hätte dann im Zweifel auch mit ein bisschen Magengrummeln das 0-0 genommen, hätte gesagt, okay, eigentlich ist es fast logisch, dass du nach dem 4-4 in Berlin jetzt so ein Spiel hast, du zeigst die Stabilität, du bist aber dominant und dann fällt halt dieses Ding hinten rein. Ich glaube, man muss dieses Spiel gegen Heidenheim auch im Kontext des Unionsspiels sehen, oder? Wie siehst du es?
Ich fand es auch brutal schwierig, das einzufangen nach dem Spiel. Das war irgendwie gar nicht groß Aufregung, sondern eher einfach Akzeptanz, dass halt einfach gerade nicht laufen mag.
Fatalismus.
Vielleicht auch das, aber auch mir war tatsächlich von der Einstellung her dann auch egal, ob es das Verlieren doof gesagt. Also 0-1, 1-1, 0-0 war für mich alles gleichzeitig Niederlage, weil in meinem kleinen rechnerischen Kopf war ja mit 12 Punkten vielleicht noch irgendwas drin. Das heißt, es galten nur 3 für das Spiel. Selbst der eine hätte halt nichts geholfen, außer halt das Gefühl, dass du halt nicht verloren hast, ne? Vielleicht fürs Mentale. Aber hat sich auch breit gemacht, auch online nach dem Spiel, so ein Mischmasch aus denen, die waren auch so gefühlig in der Lage, ja, läuft halt gerade nicht, so gerade diese 3 Minuten, wir schreiben es ja gerade perfekt, 86. diese Tova-Bohu-Chance, wo kein Ball so richtig reingeht, so ein bisschen Wiesbaden-Style damals und 3 Minuten später fällt wieder so ein Traumschuss da hinten rein oder halt auf der anderen Seite die, ja, noch ein bisschen negativ draufblicken, auf die Fakten blicken, sagen, ey, guck die Rückrunde an, ach du Heilige, was passiert denn hier gerade? Und ich glaube, irgendwo da im Mittelweg muss man sich wahrscheinlich bewegen.
Also ich möchte widersprechen, das war kein Traumschuss und auch kein Sonntagsschuss, das war ein astreiner Treffer und das muss man einfach akzeptieren, finde ich. Ja, das schwingt ja immer bei der Bezeichnung, Felix, schwingt ja immer so ein Stück weit Glück mit. Da war kein Glück dabei. Nee. Der hat das astrein gemacht, ja, hat schön aufgezogen, hat 2 Leute auf den Hosenboden gesetzt und hat dann mit seinem linken Fuß da oben den Knick anvisiert und hat ihn da reingehängt.
Worüber du natürlich diskutieren musst, ist halt die Hacke von Brun Larsen.
Das ist
klar, haben wir auch gehört. Das ist dann,
und ob das
dann
Ding halt so reinfliegt, ja, in 10 von 10 Spielen, ist halt, das war so ein bisschen das Thema Traumschuss, weil wenn es ein bisschen besser läuft in der Saison, dann fällt so ein Ding hinten nicht mehr rein. Das war so ein bisschen.
Wer bei uns am Wochenende auf Instagram dabei war, unsere Story verfolgt hat, wir waren ja auch für euch beim U19-Spiel, kommen auch noch dazu, und wir waren beim VfB2 auf dem Waldhof in Mannheim, Herr. Und da hat man natürlich auch selbst über die Bilder erkennen können, dass das mehr als so eine Standpauke war, die sich Herr Brun Larsen am nächsten Tag eingefangen hat, und zwar in aller Öffentlichkeit. Normalerweise machen Trainer sowas gerne in ihrer Trainerkabine, weil dann kriegt es die Öffentlichkeit nicht mit. Hoeneß hat einen anderen Weg gewählt und ihr könnt euch sicher sein, das war mit Kalkül so
gewählt. Die Zeit dafür vielleicht einfach vorbei. Ist die Zeit dafür vorbei? Für so,
du, so einen Quatsch kannst du nicht machen. Ja, da kriegst du in jeder Bezirksliga-Mannschaft, die fangen schon wieder damit an, ja, die Sendung ist schon keine 10 Minuten alt. Aber da wirst du dir einen richtigen Anschiss einfahren. Und zwar nicht nur vom Trainer, sondern vor allem von deinen Kameraden. Geht's eigentlich noch? Also, wo, weißt du, das ist nicht die Zeit dafür da. Du kannst erst, wenn du deine Pflicht erfüllt hast, kannst du mit der Kür anfangen. Und solange die nicht erfüllt ist, lass den Firlefanz weg einfach.
Ja, ich habe aber generell so ein bisschen manchmal meine Probleme mit Hackespitze 1, 2, 3, aber bei 3-0 Führung sage ich nichts.
Das meine ich.
Bei 0-0 in der 89. ist es halt, naja, okay, sei es drum. Übrigens auch so ein geiler Spruch, sei es drum. Hab ich immer gelernt bei Fehlern.
Damit kannst du alles wegfiedeln.
So, und jetzt gebe ich euch kurz mal meine These und dann ducke ich mich weg, weil ich wahrscheinlich vor allem von Herrn Meisel einen draufkriegen werde. Meine zynische These, oder ich sag euch so, mein Gefühl, kurzer Einblick in mein Gefühlsleben. Ich bin eigentlich die ganzen letzten Wochen, vor allem auch nach dem Einzug des VfB ins Pokalfinale, und ja, da ist es wieder, das Finale, war ich eigentlich sehr entspannt, auch mit den ganzen Spielen. Und das, ich habe das ja auch mal gesagt, dass ich das für sehr menschlich halte, Druckabfall. Wobei, wenn man, wie gesagt, sieht, wie Bielefeld marschiert, kann man das auch anders regeln, oder wenn man an den VfB 2007 denkt. Aber seit diesem Spiel am Freitagabend, ich sag's euch, wie es ist, habe ich mit Blick auf das Finale ein bisschen Bammel, weil erstens es bei Bielefeld komplett läuft und zweitens, weil der VfB, wenn man so möchte, den Bielefeldern eigentlich gerade Woche für Woche Anschauungsunterricht gibt, wie es gehen kann. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. In der vergangenen Woche Berlin mit 133 Standards. Wir wissen, wie Bielefeld gegen Leverkusen weitergekommen ist. Und jetzt am Freitag mit so einem vermeintlich kontrollierten Spiel, wo du halt eben dann doch in der 89. Mal so einen Lucky Punch setzen kannst. Und das ist das, was mir Angst macht. Und jetzt ducke ich mich.
Nee, musst du gar nicht. Das ist ja oft, liegt ja auf der Hand. Das ist das, vollkommen legitime Thesen sind das. Ja, das ist so. Nur darfst du jetzt nicht den Fehler machen, dir den Gegner stark zu reden. Ja, und deswegen finde ich es auch richtig, dass jetzt auch zum Beispiel auch wir noch nicht den ganz großen Stab gebrochen haben, was unsere Berichterstattung angeht und auch der VfB intern sehr ruhig, sehr sachlich mit dieser Situation umgeht, ist der einzige Weg, den du jetzt hast. Wenn du jetzt anfängst, dich selbst so sehr zu hinterfragen, dass es sich Risse auftun, die kriegst du nicht mehr gekittet. Ja? Und Fakt ist, an diesem Spiel wird sich mit einer sehr, sehr hohen Percentage wird sich die Qualität durchsetzen, die bessere. Und die hat der VfB. Ja, du darfst aber auch nicht, ja, und das ist, da sind wir bei der differenzierten Betrachtungsweise, du darfst aber auch nicht diesen Gegner nicht respektieren. Ja, du darfst ihn weder stark machen und dich klein und schwach, noch darfst du diesen Gegner ihm nicht diesen Respekt entgegenbringen, den er verdient hat. Denn der steht in diesem Spiel völlig verdient. Er hat diesen Weg völlig verdient beschritten. Guck dir die Spiele an. Ich habe die Tage schon mal begonnen damit, euch so ein kleines Video-Listicle vorzubereiten. Das lest ihr dann in der Woche vor dem Pokal. Da sind alle Videos aller Spiele beider Finalisten hintereinander weg zu gucken dann in diesem Artikel. Da siehst du auch nochmal, auch wenn es ja nur Zusammenfassungen sind, selbst in diesen Zusammenfassungen kannst du klar sehen, Bielefeld war in allen Spielen die bessere Mannschaft.
Ja.
Und das auch gegen Leverkusen, ja, gegen den amtierenden deutschen Meister, kriegen die das hin, die bessere Mannschaft zu sein. Ja? Ich würde sogar so weit gehen, die waren die einzige Mannschaft in dem Spiel. Die Leverkusen haben zwar mitgespielt, aber eine Mannschaft war es nicht. Und das darfst du dir, das musst du respektieren in all deinem, in deiner Herangehensweise, in deinem Handeln, in deiner Vorbereitung, in deiner Analyse. Das darf niemals unter den Tisch fallen. Du darfst niemals auf den Trichter kommen. Was wollen die denn da, der Drittligist? Weil dann kriegst du ein Problem. Und das ist für mich einer der positiven Aspekte von diesem Freitagabend. Weil spätestens jetzt kann keiner mehr mit der Tour kommen, von wegen, was denn Bielefeld Drittligist. Die Zeiten sind vorbei. In die Situation hast du dich selbst gebracht. Wenn es noch irgendeines Beweises bedurfte, dass hier Obacht geboten ist, und zwar gewaltig, dann war es der Freitagabend.
Vor allem, also gebt dem Ganzen mal überspitzt von mir 2 Wochen, dann ist das Bielefeld-Gefühl Favorit. Also allein gefühlig schon. Also inhaltlich gehe ich da voll mit. Union, das Heidenheim-Spiel. Wir hatten ja auch einige andere Spiele, wo es schwer fiel im VfB gegen tiefstehende Gegner. Muss aber sagen, auf einer gefühligen Ebene bleibe ich positiv fürs Finale. Bielefeld wird da anreißen, wahrscheinlich mit einem super Lauf. Die werden wahrscheinlich direkt aufsteigen in der dritten Liga. Sind, kommen quasi als Zweitligist daher, müssen keine Relegation mehr spielen. Ihr anderer Pokal ist auch verlegt worden. Die werden da euphorisch ankommen. Aber es ist ein Highlight-Spiel. Darauf poche ich so ein bisschen. Der VfB lieferte meistens ein Highlight-Spiel. Das letzte, wo sie richtig geliefert haben, war Leipzig. Auch vielleicht nicht spielerisch endgültig überzeugend, aber zumindest halt kämpferisch überzeugend. Und dazu bist du halt nicht auf der Alm. Du bist halt in Berlin, 50-50 Fanbase, in der Stadt ein bisschen mehr VfB noch, neutraler Grund, nicht dienstagabends, eklig nachts auf der Alm. Deswegen bleibe ich da positiv, aber unterschätzen darfst du niemanden und es gibt auch keinen Grund. Du siehst, was Bielefeld gerade abliefert, was der VfB gerade nicht abliefert. Da wird auch keiner beim VfB durchdrehen.
Also danke, da habt ihr mir jetzt schon einiges geholfen. Ja? Vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer da draußen, dem es ähnlich geht. Und ich muss ja auch sagen, ich habe zum Beispiel mich auch mit vielen Freunden auch unterhalten. Hin und wieder kommt auch die These, ich hätte jetzt sozusagen, ich glaube, Felix, wir hatten es auch schon davon, ich hätte gerne den Europapokal schon irgendwie, also Platz 6 da, ja, eben, und dann ins Pokalfinale gehen. Auf der anderen Seite, da sage ich wiederum, das ist für mich wiederum Wumpe, weil da geht es um den Titel. Und selbst wenn der VfB jetzt, sage ich mal, nach dem Leipzig-Spiel durchmarschiert wäre und irgendwie noch auf Platz 4 eingelaufen wäre, dann hätte er vor dem Pokalfinale, also unmittelbar in den 2-3 Tagen vor dem Spiel, dieselbe Situation. Großes Finale, der Gegner ist ein Drittligist, man selbst hat gerade zuletzt performt. Also ich glaube tatsächlich, dass sich und das ist vielleicht auch wiederum irgendwo beruhigend, dass sich all das, was sich jetzt abspielt, ich glaube, in der kurzfristigen Phase vor dem Spiel, also am 22., 23. Mai, gar nicht mehr so bahnbricht.
Ja, und damit das passieren kann, musst du dich aufs Wesentliche konzentrieren. Auch das sage ich ja fast jede Woche. Ja, und das sind jetzt diese drei ausstehenden Spiele. Und da geht's halt auch ein Stück weit darum, dass man vielleicht noch ein, zwei Plätze in der Tabelle gut macht. Ja, das ist auch wiederum das Gute an diesem Freitagabend. Diese elende Platz 6, 7, irgendwas Diskussion ist vorbei, erledigt, hat sich. Ja, aber ich habe das auch schon geschrieben und ich weiß es wirklich aus allererster Hand, die haben mit Platz 8 intern budgetiert. Ja, das heißt, sie sind jetzt unter Soll. Das wiederum heißt, es ist ein signifikanter Millionenbetrag, der fehlt allein schon übers Fernsehgeld. Und zwar reden wir da von 7,5-8 Millionen Euro netto, die dir fehlen, wenn du Zwölfter wirst anstatt Achter. Ja, und das ist ein signifikanter Batzen Geld und den wollen sie natürlich haben. Und deswegen ist auch da jetzt ein gewisser Druck da, in die Spur zu kommen, Ergebnisse zu machen in diesen Spielen. Einmal mit Blick auf Pokal, Finale, Berlin, habt ihr beide richtig gesagt, aber eben auch mit Blick auf den eigenen Geldbeutel. Und da ist der internationale Wettbewerb und wo spielt man, das ist erstmal irrelevant. Ja, es geht jetzt wirklich nur darum, das, was kalkuliert und budgetiert ist, tatsächlich sich auch zu holen, reinzuarbeiten. Und die Betonung liegt auf Arbeiten. Ja. Ja. Hör auf mit diesem Firlefanz. Die Zeiten sind vorbei. Du konzentrier dich auf das, was dich als Mannschaft stark macht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, positiven, wenn ich jetzt hier meinen Monolog fortführen darf, von diesem Freitagabend. Erstes Spiel, gefühlt 2025, in dem Dennis Undav nicht nur den Esprit und die Ideen wieder präsentiert hat, die ihn ausgezeichnet haben vor nicht allzu langer Zeit, sondern auch in der Lage war, die umzusetzen. Hätten dann seine Kollegen aus seinen Vorarbeiten oder seinen Vorlagen entsprechend den Lohn gezogen, würden wir hier über ganz andere Ergebnisse diskutieren, als über 0-1 gegen Heidenheim am Freitagabend. Aber auch das ist ein sehr positives Signal. Du musst jetzt einfach bei dir bleiben, weiterarbeiten. Konzentrier dich auf das, was du beeinflussen kannst. Und dann reden wir hoffentlich in 2-3 Wochen über eine andere Ausgangslage als die, die sich jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert hier aufzubauen scheint.
Ja, und ich glaube, mit Blick auf, sag ich mal, die Grundstimmung, die sich da noch aufbauen wird in den nächsten Wochen, glaube ich, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ich glaube, da sind wir uns einig, wird das letzte Heimspiel gegen Augsburg wahnsinnig wichtig. Dass du, mein Felix wird uns gleich die Daten präsentieren und dass der VfB jetzt 6 Heimspiele in Folge verloren hat, wissen, glaube ich, mittlerweile alle. Aber dass du eben da mit einem guten Gefühl rausgehst, mit der Gewissheit, es geht doch daheim, die Wand steht hinter dir, das Stadion ist euphorisiert, man verabschiedet sich quasi bis auf die ein paar, ich kenne einen Felix Mahler, der will am letzten Spieltag vielleicht nach Leipzig, aber so, deswegen wird...
Ein Philipp Meisel auch.
Oh Gott, ihr seid...
Oh Mann.
Ihr tut mir... Na egal. Das Spiel gegen Augsburg wird wichtig. Punkt. Jingle. Ja.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, das Ding mit den Heimniederlagen, das haben wir, glaube ich, schon besprochen und wir haben auch bei uns in der Redaktion viele Stücke dazu. Unser David hat sich des Themas auch mal angenommen und ich gehe da schon mit auch, dass die Zahl, die reine Statistik einfach mies aussieht, aber trotzdem jedes Spiel seine Geschichte hatte. Was kannst du uns an Zahlen bringen zu dem Spiel am Freitag und zu allem drumherum?
Vollen Zahlen kann ich beipflichten. Das war mein erster Gedanke, dieses Augsburg-Spiel wird's, weil Pauli wird eklig, oder St. Pauli, um es richtig zu sagen, wird eklig. Bei denen geht es um einen direkten Klassenerhalt, das wird eklig. Letztes Spiel vor 60.000, die dich darüber schicken nach Berlin quasi, mit Ausnahme Leipzig, das vielleicht so ein Charakter von Schalke damals vor der Relegation haben könnte, so ein langweiliges 0-0, weil es für keinen noch um irgendwas geht. Leipzig ja vielleicht doch, aber das war mir auch mein erster Gedanke dazu. Und jetzt kommen wir zu den Daten. Bundesliga-Daten, wie immer offiziell, zuerst der VfB, dann Heidenheim, Expected Goals 1,98 zu 0,44. Habe ich mal geschaut mit einer mittlerweile ja großen Tabelle. Ist das erste Mal in dieser Saison, dass der VfB gegen so einen Gegner mit solch geringem XG-Wert noch verliert in der Bundesliga-Saison. Es gab 16 Spiele, also quasi eine ganze Halbserie, in denen VfB-Gegner unter 1,4 XG geblieben sind. Heidenheim ist das einzige Team unter diesen 16 Partien, das auch gewonnen hat. Alles andere Unentschieden oder gar VfB-Siege. 4% Torwahrscheinlichkeit beim Heidenheim-Treffer. Auch das, weil wir es bei dem Traumtor in oder dem Sonntagsschuss, wie wir es nennen möchten, aus Union noch hatten.
Und das macht es, glaube ich, übrigens auch für Sebastian Hoeneß so schwer, weil wir kennen ihn ja alle, viele Fans kennen ihn. Er ist einer, der das gerne dann auch analytisch betrachtet. Und wenn manche Dinge manchmal auch schwer zu erklären sind, dann fällt es auch ihm schwer, so da eine Antwort zu finden, ne?
Na, Torschüsse 3-2, also gefühlt nichts über das ganze Spiel gesehen. Die Großchancen 2-0 immerhin für den VfB, aber auch das nicht die Welt, weil das darf man auch nicht vergessen, du hast halt gegen Heidenheim gespielt. Ich möchte da gar keinen runterreden, die kämpfen jeden Punkt in einem Abstiegskampf, aber...
Die haben genau das auf den Platz gebracht, was du machen musst, wenn du Abstiegskampf spielst. Ja. Aber wirklich alles, was du da drauf bringen musst.
Aus ihrer Sicht lief das perfekt, ne? Auch vom Spielfilm her, auch davor von den Bayern auf den Deckel gekriegt und genau so ein Spiel haben die gebraucht. Ja.
Und das haben sie bekommen. Thema Ballbesitz, genau so ein Spiel, 66% beim VfB, 34% bei Heidenheim, Top 5 Ballbesitzwert beim VfB, 719 zu 302 Pässe, das ist der zweithöchste Wert beim VfB, direkt nach dem Unionsspiel, über das wir gesprochen hatten, Passquote 90 zu 78%, auch das deutlich besser beim VfB, Laufdistanz wie immer ein bisschen schlechter, 116,6 zu 120 Kilometer, Sprints 207 zu 187, Flop 3 der VfB-Gegner, also echt wenig bei Heidenheim, aber auch beim VfB nicht besonders viel. Ist halt so, wenn nur eine Mannschaft immer anläuft, hat man bei Union auch schon so, da waren die Werte auch gering. Gewonnene Zweikämpfe 63 zu 66 ist auch nichts. Das ist jeweils geteilt der zweitniedrigste Wert, also beim VfB und bei den Gegnern. Ecken 6 zu 5, ja, 14 zu 16 begangene Fouls, das ist tatsächlich der geteilt höchste Wert beim VfB, also wirklich auffällig viel gefoult und auch vergleichsweise hoch bei den VfB-Gegnern natürlich mit 16 begangenen Fouls.
Muss ja. Man ja fast froh sein, dass keiner mit Gelb-Rot runter ist, Zwinker-Zwonk.
Es gab so ein paar Verwarnte. Da, ne? Als Kretzig nach 15, 20 die Gelbe gesehen habe ich schon kurz ein bisschen gehofft, wäre so der Klassiker gewesen, Ex-Spieler. Wir haben es angesprochen, 6 Liga-Pleiten in Folge, Vereinsnegativrekord ausgebaut und auch einen weiteren Rekord ausgebaut. Fairerweise muss man sagen, dafür musst du halt auch lange in der Bundesliga gespielt haben, aber der VfB ist auch insgesamt, historisch gesehen, ist das Team mit den meisten Heimpleiten in der Bundesliga-Geschichte. 228, 2 Stück vom 1. FC Köln. Und auch das, um es vielleicht zu relativieren, immerhin auch Top 5, glaube Platz 4 war es in den meisten Heimsiegen. Also hält sich so ein bisschen die Waage, wenn man es ausgleichen möchte. Und jetzt kommen noch so ein, zwei Aufträge, die ein Herr Pavlic mir auf die Hand gegeben hatte.
Mich hat da was interessiert tatsächlich und deswegen glühten unsere Drähte schon in den vergangenen Tagen ein bisschen.
Das Gefühlige kam schon Samstagmorgen direkt raus. Einleiten tut direkt schon mal einen Wert, den die Bundesliga genannt hat. 15 des Gegentor in der Schlussviertelstunde, Bundesliga-Höchstwert in dieser Saison beim VfB. Aber du wolltest ab der 85. Minute gucken, habe ich auch getan. 95 Hoeneß-Spiele, also komplette Hoeneß-Ära, wettbewerbsübergreifend, gab es in Summe 8 Stück ab der 85. Minute. 4 in den ersten 84 Spielen und 4 in den letzten 11 Spielen. Da kommt das Gefühlige raus. Da war ja Wolfsburg, Leverkusen ja doppelt sogar. Dann war noch Bremen, dann war noch Heidenheim. Und davor war es gefühlt nur Leverkusen. Das war das Pokalspiel 3-2, Liga 2-2, Supercup war das, Mainz war das 3-3 in der 94. nochmal. Und was ich dann auch wieder, um das vielleicht so den Gegenwert zu zeigen, auch geschaut habe, auch in der gesamten Hoeneß-Ära, wie viele Punkte haben sie gerettet ab der 85. Minute. Das sind in Summe 6 Stück gewesen. Das war dann 3-3 Dortmund, 3-3 Heidenheim, 2-2 in Wolfsburg, 1-1 Hoffenheim, Juventus, wissen wir alle noch. Und dann eben auch das 2-2 in Bremen, was gerade noch so 85. mit reingezählt hat von Doppelpack Dimirovic. Also 8 Stück kassiert in der Hoeneß-Ära, 6 Stück selber gemacht. Hält sich, glaube ich, die Waage, jetzt nichts direkt abzusehen. Und zweiter Auftrag waren die 1-0-Siege, auch das.
Ich kann ganz kurz reingreifen, warum ich dich das gefragt habe. Also mich hat interessiert, wie viele 1-0-Siege gab es unter Hoeneß? Einfach weil ich das Gefühl habe, dass das vielleicht so das einzige Manko ist in seiner Ära hier beim VfB. So diese schmutzigen 1-0s, die funktionieren bei mir gefühlt nur gegen Augsburg jedes Mal. Mhm. Aber ansonsten, wenn so ein Spiel mal ist, dann entweder 0-0 oder der VfB verliert es wie am Freitag. Deswegen habe ich dir die Frage mal gestellt. Kann der VfB 1-0?
Ja, was ja auch eine gute Qualität ist, die der VfB halt nicht so häufig gezeigt hat. Wie gesagt, 95 Hoeneß-Spiele, wettbewerbsübergreifend. 1-0 Nürnberg, das trägt sein erstes Spiel. 1-0 Union mal im Pokal, 1-0 Dortmund. Also in Dortmund, 1-0 Augsburg, 1-0 Juventus, nochmal 1-0 Augsburg und nochmal 1-0 Augsburg. Also 7-mal in den 95 Spielen, wenn ich nichts irgendwie beim Terminplan durchgehen verrutscht bin. Das heißt nochmal zusammengefasst, 8 Stück haben sie verloren ab der 85. oder Punkte gelassen ab der 85. 6-mal noch welche bekommen und 7-mal 1-0 gewonnen.
Okay, danke dir. Also Grüße an den FC Augsburg, die retten das Ganze ein bisschen.
Da weißt du, was du tippen kannst in 2 Wochen.
Ich muss schon wieder dem Felix ein Stück weit widersprechen.
Und dann wunderst du dich, dass die Leute ihn mögen und dich nicht.
Erzähl. Wenn er hat ja gerade die Zahlen wunderschön aufgearbeitet. Und wenn ich jetzt nicht völlig gepennt habe, dann waren es 6 Siege in der Schlussviertelstunde gegen 8 Niederlagen, die man da in diesen
Punkte Hönespielen, geholt noch, also geht auch unschieden.
Ja, genau. Punkte geholt. Und 4 dieser 8 Verluste in den letzten 11 Spielen. Und er sagte, es ist kein besonderes Thema, auf das man gucken muss. Nein.
Auf die Hoeneß-Ära geblickt.
Ja, auf die
Hoeneß-Ära. In letzter Zeit,
genau,
auf jeden
dann,
Fall.
Dann widerspreche ich dir nicht in grundsätzlich, sondern halt im Detail. Natürlich musst du da drauf gucken. Wenn deine letzten 11 Partien 4 gegen dich ausgefallen sind, weil du in den letzten 5-6 Minuten dir noch eine Kiste fängst, und wenn du generell die Mannschaft bist in der Bundesliga mit 15 Gegentoren zwischen 75 und 90, dann hast du sogar ein Riesenthema. Ja, dem musst du dich widmen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wenn ich jetzt noch einen Schwerpunkt setze in dieser Saisonschlussphase in meiner Trainingsarbeit, dann ist es genau der. Und das ist, da sind wir auch gleich wieder beim Problem an der Tatsache, das ist eigentlich nichts, was du durch klassische Trainingsarbeit wegbekommst, sondern es ist ein mentales Thema. Mhm. Da geht's auch nicht um Kondition, denn die Werte, die der VfB grundsätzlich produziert, widersprechen dem. Ja, Laufleistungen und so weiter, das ist alles in Ordnung. Da passt, ja, auch hinten raus passt es. Aber das ist ein Thema von Stiffness, sagt er so gern, Sebastian Hoeneß, oder Schärfe. Und die fehlt dir und die kriegst du halt über die Birne. Die kommt von da oben, von dem Ding zwischen den Ohren. Ja, und da musst du ran.
Sehr guter Punkt, weil, und jetzt können wir sozusagen die Zahlen, die uns Felix geliefert hat, mit dem Gefühligen verbinden, was du gerade, Philipp, gesagt hast, weil genau das ist das. Ich nehme das so ein bisschen auch, ich stand in der Nähe des Platzes, also ich war nicht ganz weit weg vom Spielfeld am Freitag, und man hatte dann schon so ein bisschen in der, spätestens nachdem das Ding von Woltemade an die Latte ging, so ein Self-Fulfilling-Prophecy-Ding bei den Spielern, die so, ja, okay, dann wird's halt heute wieder nichts.
Guck dir mal Körpersprache, Woltemade an, Gestik, Mimik, direkt nach dem Lattentreffer. Da kannst du das komplett ablesen.
So, und dann auch in den Aussagen, die Spieler nach dem Spiel getätigt haben, die ich aber übrigens komplett nachvollziehbar halte, die teilweise Demirovic, Woltemade sagen, boah, ich kann's gerade auch nicht erklären. Ja, so, und wenn sich das, diese Prophezeiung ein Stück weit bei dir einpflanzt,
ergeben.
Genau, und dann passiert das und dann nimmst du auch so ein 0-1 dann einfach nochmal so hin und dann sind wir wieder beim Punkt und dann, glaube ich, können wir den Deckel drauf machen. Ja.
Das Schlimmste daran, das ist nur kurz alles 4 zu Hause, ne?
Genau!
Da ist kein einziges Ding auswärts dabei und das kann halt gerade zu Hause nicht passieren. Ich hatte auch so, ich kann es natürlich nicht bewerten, weil ich nicht in die Köpfe reingeschaut habe, aber vom Gefühl her war ich nicht der Einzige in meiner Reihe in der Kurve, sobald dieser Ball den Fuß verlassen hatte, von Honsack war es, glaube ich, der wusste, das Ding sitzt.
Genau darum geht's. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich sag's mal salopp. Das ging mit Leverkusen spätestens los, dann ging es mit Bremen weiter und jetzt gegen Heidenheim. Ich bin's leid, dass die gegnerische Bank in der 90. Minute eskaliert und die alle da Richtung Eckfahne rennen. Das ist jetzt 3-mal passiert und ein 4. Mal darf das nicht passieren. Heimniederlage, Serie hin, Serie her. Wir wissen, dass das gerade zu Beginn der Hoeneß-Zeit lebte der VfB davon, diese Festung Cannstatter Stadion zu haben.
Wir hatten das in der Saison, wir hatten diese große VfB-Grafik irgendwann mal gegen Union oder sowas, seit so und so vielen Jahren gefühlt nicht mehr verloren zu Hause, Festung Neckarstadion oder wie auch immer. Mittlerweile genau umgetreten, deswegen haben wir vorhin Thema Augsburg angesprochen, das wird so wichtig, Augsburg.
Ich bin's leid, dass die da hinten jedes Mal abtilten, bei jedem in der 90. Minute, und das muss sich gegen Augsburg ändern.
Immer noch so. solche Clubs auch noch, aber das ist ein anderes Thema.
Ich, immer nur ich, Christian.
Oh, eigentlich bräuchten wir jetzt ein bisschen...
Hast du das gehört?
Ich würde sagen, wir spielen mal, um ein bisschen runterzukommen, einen Song von Roland Kaiser, weil wir uns die GEMA-Gebühren aber nicht leisten können. Gibt's für euch jetzt Werbung und wir sind gleich wieder da.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up to date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
So, normalerweise seid ihr gewohnt, dass wir, wenn wir aus der Werbung zurückkommen, sofort den nächsten Jingle ballern, nämlich den zum Nachwuchs. Ganz kurz würde ich aber noch gerne einen Satz verlieren zu dem, was ihr gerade gehört habt. Wir haben ein neues Projekt vor, beziehungsweise eigentlich in den Startlöchern, geht los in der Woche vor dem Pokal Endspiel oder quasi am letzten Bundesligaspieltag, der 17., 18. Mai ist da so der, ist die Crunch-Time. Dann starten wir mit Search 10, neuer Podcast hier aus dem Haus, der jede Woche kommt, immer samstags, der sich um die Stuttgart Search natürlich dreht, der euch so ein bisschen einfach Info und geben soll, aber auch Lust machen auf das, was da auf der Waldau passiert, alle 14 Tage in dieser Football-Saison, in dieser kurzen. Und ganz grundsätzlich haben wir uns einfach gedacht, wir versuchen mal, ob wir nicht mit diesem ganzen Football-Thema doch ein bisschen mehr Betrieb auf unsere Seiten bekommen, als es bisher der Fall war. Zumal auch ja das Endspiel in Stuttgart stattfindet, Anfang September, glaube ich. Nee, Anfang August ist das Endspiel der EFL, der European League of Football in Stuttgart. Und bis dahin mindestens gibt's ab sofort jede Woche Search als Podcast bei uns zu hören und natürlich auch alles andere drumherum. Das heißt, unsere ganze Berichterstattung rund um diese Footballer von der Waldau, die wird deutlich zunehmen im Vergleich zu dem, was bisher der Fall war.
Wer also möchte, dass Philipp Meisel noch viel mehr Anglizismen verwendet, als er es ohnehin schon tut, der möge bitte in dieses Produkt hineinhören.
Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Ich bin nur der Ersatz vom Ersatz. Ja, das heißt, ich komme nur dann ans Mikrofon, wenn wirklich gar kein anderer mehr kann. Jochen Glinkowski und Dirk Preis, unsere beiden Football-Schlachtrösser aus der Redaktion, so möchte ich fast sagen, sind die Hosts dieser Sendung und werden euch da wöchentlich das auf die Ohren geben, was ihr braucht. Dazu gibt's einen Spieler. Wir haben natürlich immer eine Trainerstimme dabei. Wir sprechen mit den Spielern. Wir haben einen Experten, der sich regelmäßig zu Wort melden wird, der auch nochmal von extern quasi kommt. Also alles in allem ein recht rundes, kurzweiliges Produkt, was wir euch da anbieten. Und wir hoffen, es trifft auf entsprechenden Anklang. Ihr könnt auch gerne jetzt schon in eure Podcatcher gehen und Search 10 abonnieren, wenn ihr das wollt.
Wir hoffen, dass auch die folgende Kategorie jetzt gleich bei euch Anklang findet. Jingle bitte.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Wir hatten es vorher ganz schon angesprochen. Am Sonntagabend war noch was los rund um den VfB, Philipp. Und zwar das sogenannte Keller-Duell. Wahrscheinlich nicht nur sogenanntes, sondern es war auch eins. Der VfB 2 zu Gast beim SV Waldhof Mannheim. Am Ende ging es 0-0 aus. Ich habe zumindest die zweite Hälfte, das kann ich sagen, über einen ziemlich zwielichtigen serbischen Livestream schauen können und mir so meine Eindrücke gemacht, weil ich mir Magenta nicht leisten kann.
Ich keine Freikarte bekommen.
Nee, leider nicht. Was machen wir mit dem Spiel?
Also erstmal muss man festhalten, dass, glaube ich, das zum ersten Mal seit Jahren unser Haus einen Reporter mitgeschickt hat zu einem VfB 2 Auswärtsspiel. Das ist auch sehr selten. David Scheu war vor Ort. Das ist alles für euch eingeordnet, aufgeschrieben. Grundsätzlich bei diesen Spielen, die dringend einen Sieger brauchen, ist es ja oft so, dass es nachher keinen gibt. Ja, und das war auch in dem Spiel so. Man kann eigentlich ja fast von Pari sprechen. Die Mannheimer hätten einen Elfmeter kriegen sollen. Der VfB kann auch einen kriegen hinten raus. Es gab einen völlig überdrehten Mannheimer Spieler, der nach 20 Minuten schon von seinem Trainer runtergeholt werden musste, weil er sich auf dem Feld aufgefühlt hat wie so ein Berggorilla, ja, der dann nur noch auf die Brust trommeln war die ganze Zeit, ja, und entsprechend Fußball gespielt hat. Schwierig.
So wie Oliver Rogge früher, der Handballer, falls ich jemanden
so ähnlich, genau, voll mit Adrenalin. Ja, genau. Ja, der war so voll mit Adrenalin, dass er beinahe mit Antonio Rüdiger Quillbacks Weitwurf hätte üben können noch. Aber gut. Das hilft keinem logischerweise, weder dem Waldhof noch dem VfB 2 und die Situation ist aber dadurch, und das ist das einzig Positive, dann ist unverändert da hinten drin, ja. Die Waldhöfer haben das schwerere Restprogramm, spielen Cottbus, Dresden, Bielefeld, ja. Der VfB 2 hat jetzt mit Alemannia Aachen zum Beispiel gleich einen Gegner vor der Brust, die sind am Wochenende, haben den Klassenhalt geschafft, bei denen ist die Spannung raus, ja.
Ich meine, danach sind
Dortmund 2 und Essen kommen noch, ja. Das war aber auch schon in der Hinrunde so ein Dreierpack, wo ich gesagt habe, hey, damit können sie eigentlich 9 Punkte holen, weil da geht gar nichts bei denen. Am Ende vom Lied war es, sie haben, glaube ich, einen geholt von möglichen 9. Also, da muss man gewaltig aufpassen, zumal beim VfB 2 oder beim VfB an sich ja schon, also die viele Leute schon sehr, sehr Blut geleckt haben, was die dritte Liga angeht. Die wollen das natürlich ums Verrecken nicht mehr hergeben. Das ist auch richtig so, ja. Deswegen erwarte ich da nochmal in diesem Spiel absolute Hochspannung und auch Top-Leistung von Markus Fiedler und seinen Jungs. Vieles wird, glaube ich, auf Laurin Ulrich ankommen. der in den letzten Wochen schon eine mehr als tragende Säule war. Aber kann man an den Ergebnissen ablesen, an den Spielen, wo Laurin Ulrich auf dem Scoreboard gelandet ist, hat der VfB zwei Ergebnisse gemacht und deswegen denke ich, dass es auch so weiter sich gestalten wird. Und dann brauchst du halt treffsichere Jungs. Ja, der Mo Sanko, der hätte allein am Waldhof das Spiel, glaube ich, zweimal entscheiden können. Ja, hat er nicht gemacht. Und das sind halt die Dinger, die kriegst du halt pro Spiel auch nicht alle fünf Minuten, sondern halt einmal. Und dann musst du sie halt verwandeln. Das hat er nicht getan. Auf ihn und auch auf seine Sturmkollegen Wahid Fagir und auch Thomas Castanaras wird es ankommen in den nächsten drei Spielen.
Ja, war auch mein Eindruck, zumindest vom zweiten Durchgang, den ich gesehen habe, dass, und ich glaube, da besteht kein Zweifel darüber, der VfB die spielstärkere Mannschaft ist, also die mehr Potenzial hat.
Ja, ja.
Bei Waldhof hast du richtig gesehen, Angst, Essen, Seele.
Auch. Voll, komplett,
also
natürlich,
die haben komplett, wirklich, die hatten Angst, dieses Spiel zu verlieren. Deswegen gab es auch in der Nachspielzeit nochmal eine Szene, der VfB vor dem Tor hätte vielleicht Elfmeter geben können.
Ja.
Aber Philipp hat schon gesagt, es hätte eigentlich auch im ersten Durchgang Elfmeter für den Waldhof geben können. Felix, was machen wir mit dem Restprogramm? Also wir haben gerade gesagt, der VfB hat Aachen, Dortmund 2, Essen. Auf dem Papier möglicherweise machbarer als das von Waldhof. Die spielen jetzt in Cottbus und dann gegen Dresden-Bielefeld. Das Ding ist nur, Cottbus ist seit Wochen, glaube ich, sogar die schlechteste Rückrundenmannschaft der dritten
Liga.
Ja,
die verlieren Spiel um Spiel gerade, ja.
Und der zweite Punkt ist, Dresden und Bielefeld spielen am Wochenende gegeneinander und der Gewinner steigt auf. Es kann also möglicherweise auch sein, dass der Waldhof da gegen eine Truppe kommt, die vielleicht gerade drei Tage auf Malle war.
Mhm. Ja, glaube ich aber nicht.
Glaubst du nicht?
Also gerade Bielefeld glaube ich nicht. Ich glaube in Bielefeld, das müsste in Bielefeld sein, gell?
Ja, also genau.
Ich glaube, da holen sie zumindest nichts und dann muss der VfB halt selber die Punkte geholt haben. Gerade Dortmund 2, ich glaube, das haben sie in der Hinrunde, war es das Unentschieden, haben sie sogar verloren. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber das Heimspiel gegen Dortmund 2 war auch so ein unnötiges. Auf jeden Fall haben sie es nicht gewonnen, was schon mal einfach nicht nötig ist. Sind es ja auch noch dann zwei Heimspiele und ein Auswärts, auch nochmal ein Vorteil, letztes Heimspiel auch zu Hause. Also wer noch im Liga-Alltag als VfB-Fan ein bisschen Spannung haben möchte, kann auf den VfB 2 gucken. Beim VfB 1 hat das gerade nicht mehr unbedingt. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich drin halten. Und wenn es halt wirklich dieser eine Platz über dem Strich ist, dann reicht das ja auch.
Wenn ich das ganz kurz sagen darf, guter Punkt, Felix. Die zwei Heimspiele des VfB 2. Also das erste jetzt am kommenden Wochenende, 14 Uhr, zu Hause in Groß-Asbach gegen Alemannia Aachen. Kann man machen, wenn man nicht beim Spiel in St. Pauli ist und wenn man vielleicht nicht unbedingt jede Minute davon sehen kann und will. Das letzte Spiel ist da finden die letzten Spieltage auch statt am 17. Mai. Da empfängt dann der VfB Rot-Weiß Essen am Samstag um 13:30 Uhr. Da ist dann um 15:30 Uhr der letzte Spieltag in Leipzig, wo ihr beide ja was vorhabt. Aber ich glaube, es gibt auch VfB-Fans, die da vielleicht nichts vorhaben und dann wäre das so ein Termin, wo man das Ding möglicherweise voll machen kann.
Also, eine Arbeitskarte bitte für Herrn Pavlic.
Ich bin leider auf eine Hochzeit eingeladen.
Ja.
Aber man weiß ja nie.
damit wäre der erste Trauzeuge, der den auftritt. Du, ich muss leider zu VfB 2 gegen Rot-Weiß Essen. Ich kann dir heute nicht den Ring an den Finger stecken. Das geht nicht.
Zumal der Bräutigam, glaube ich, treuer Hörer dieses Podcasts ist. Schöne Grüße, Michi, das wird schon. Also ich komme vorbei, mach dir keine Sorgen. Wir müssen über einen sehr bescheidenen Samstagnachmittag über die U19 reden.
Nein, müssen wir nicht, Christian. Wir müssen über eine sehr, 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 sehr gute Saison einer VfB U19 reden.
Okay, dann fang so an.
Könnt ihr euch noch erinnern, was Nico Willig uns in dem Mikrofon diktiert hat nach diesem bitteren Aus gegen den FC Barcelona?
Dass er stolz ist.
Dass er stolz ist und dass er glaubt, sondern dass er weiß, er hat gegen den zukünftigen Youth League-Sieger heute verloren.
Stimmt.
Und wer ist seit gestern Abend Youth League-Sieger?
Der FC Barcelona.
So.
4:1 gegen Trabzonspor im Finale.
Ja, mit alles in allem kannst du an die Saison dieser Mannschaft nur eines kannst du mit der machen, nämlich sie dickrot unterstreichen und zwei Ausrufezeichen dahinter setzen. Wenn man auch sieht, was es für Verschiebungen in dieser Mannschaft gab, was die jede Woche sich auf eine neue Formation haben einstellen müssen, dass ein Gros der Spieler dieser U19 jetzt schon feste Stützen in der U21 sind, da muss man nur an Herrn Čatović beispielsweise denken, der auch am Wochenende am Waldhof als alleiniger Sechser gestartet ist, mit 17 Jahren, Leute.
Hat viel Lob bekommen online.
Ja, auch richtig so, ja. Und das ist das, was, das Spannungsfeld, in dem sich so eine U19 befindet, kannst du eigentlich nicht besser beschreiben als mit genau solchen Fakten. Du hast es geschafft, bis in die Schlussphase der Saison Höchstleistung zu bringen, bis dann halt zweimal in entscheidenden Spielen an Gegnern gescheitert. Der eine war klar besser, dem anderen hast du halt ein bisschen geschenkt. In dem Fall die Kölner jetzt am Wochenende bei einer 3-0-Führung nach 10 Minuten muss man davon reden, dass so nach der Verlängerung mit 3-4 aussieht, dass es halt vielleicht ein bisschen...
Das meinte ich damit, ne? Also ja, du startest wie die Feuerwehr, führst nach 9 Minuten 3-0 und denkst so, und ganz ehrlich, ich saß vorm Stream, ich dachte das auch, ist gegessen.
Wenn du auf die ganze Runde guckst, kannst du nur voller Lob sein für die Mannschaft, für ihre Einzelspieler, ihre Protagonisten, aber auch vor allem für die Trainer und das Team drumherum, denn die haben einen riesen Job abgeliefert, ja, über Strecke betrachtet. Und klar tut es weh, wenn man so rausgeht, wenn man es nicht hätte müssen, aber das darf dein Urteil nicht verfälschen.
Das stimmt.
Und die werden nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe bilden. Wer hat denn die 3 Tore gemacht gegen Köln? Der U17-Spieler.
Ja.
Ja? Was denkst du denn, wer nächstes Jahr diese Mannschaft anführen wird, mit anführen wird?
Salvatore Mule.
So, der U17-Spieler. Und das, darum geht's, ja? Die optimale Balance finden zwischen ergebnisorientierter Fußball, Titel, zumindest ins Visier nehmen, versuchen zu holen. Aber du darfst das zweite, noch wichtige Standbein nicht vergessen, Entwicklung. Du musst diese Jungs weiterbringen. Und das ist gelungen, und zwar in der Breite gelungen. Ja? Über wie viele Jahrgänge in den letzten 10 Jahren haben wir uns unterhalten, wo du vielleicht einen notieren müsstest oder hast können? Vielleicht 2 maximal. Ja? Das ist jetzt so nicht mehr der Fall. Sondern das sind 5, 6 Jungs, die man wirklich ernsthaft in Betracht ziehen kann, oder die sogar schon Champions League Minuten gesammelt haben in dieser Saison. Mhm. Ja? Und das ist das, was dein Urteil prägen sollte. Und nicht ein bitteres Ausscheiden in der allerletzten Minute gegen den ersten FC Köln.
Definitiv. Ich hoffe auch, dass, oder bin sicher auch, dass Nico Willig und sein Team das dann noch so sehen werden. Es ist einfach an dem Samstagnachmittag einfach wahnsinnig ärgerlich gewesen, weil du nochmal gesehen hast, wozu diese Mannschaft fähig ist, wie viel Spielfreude da ist, wie viel das ist ja eine Leichtigkeit. Leichtigkeit. Das ist das schöne Spiel. Und das haben sie uns gegeben, hier in den ersten Minuten gegen Köln. Aber sie haben es uns vor allem, Felix, gegeben bei der Youth League.
Das war grandios, ganzen Heimspiele. Und auch, kann ich nur beipflegen, allem auch dafür, glaube ich, extrem wichtig, dass die VfB 2 diese Liga hält.
Ja,
du hast genau. U19 auf einem überragenden Niveau, gut, nächstes Jahr keine Youth League, aber trotzdem auf überragendem Niveau, hast ein Sprungbrett dritte Liga, was attraktiv ist wie noch was, hast eine erste Mannschaft, wo schon Kaderplätze mal da waren, selbst Champions League Kaderplätze da waren, du bist gerade extrem gut aufgestellt und ich glaube, vierte Liga wäre dafür dann echt schon ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich glaube, da kann man positiv sein.
Ich glaube, einfach um der Chronistenpflicht halber das auch noch zu sagen, gerade weil sie uns diese Saison so viel Freude gemacht haben, durch das Ausscheiden gegen Köln ist natürlich auch der Traum von der Youth League passé, weil auch die Profis mittlerweile rechnerisch nicht mehr Vierter werden können. Das heißt, sowohl Champions League als auch Youth League ist nächstes Jahr nicht drin. Und das finde ich schade, weil ich diese Mannschaft wahnsinnig lieb gewonnen habe. Aber wie Philipp gesagt hat, es geht da ums große Ganze und das war schon richtig stark. Und immerhin... Philipp, es sind ja noch nicht alle raus. Es gibt ja noch die U17, die dabei ist und am Samstag gegen Augsburg 2-2 gespielt hat und am Samstag um 11 Uhr gegen Mainz im Achtelfinale antritt.
So ist es doch. Die starten jetzt in diese finale Phase ihrer Meisterschaftsrunde oder ihrer Spielrunde, die K.O.-Phase mit den letzten 8 Mannschaften, Achtelfinale, also gegen Mainz. 11 Uhr, wer hingehen möchte, bitte gerne. Da wird es auch drauf ankommen, ob die Stützen liefern, ja. Beispielsweise der Junior Zarella hinten drin, der Abwehrchef, Recepi, der Sturmführer und Kapitän. Also da sind dann auch die Achsenspieler gefragt jetzt. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir noch eine Mannschaft vom VfB erleben, die bis zum Ende um einen Titel mitspielen kann. Eine weitere gibt's auf jeden Fall, zu der kommen wir jetzt. Das sind die VfB-Frauen, 5-0 gegen Hegnach. Keine halben Sachen gemacht, wie sie das gehört. Ja.
Nur kein halbes Dutzend.
Ja, hinfahren, weghauen, heimfahren, danke, tschüss. Jetzt am Sonntag könnte man bei optimalem Verlauf auf anderen Plätzen den Aufstieg klar machen schon. Gegen den TSV Jahn Kalden geht's am Heimspiel am Sonntag 14 Uhr beim PSV auf dem Platz. Und selbst wenn das nicht gelingt, so stehen da noch mehrere Möglichkeiten aus, in denen die Mannschaft von Heiko Gerber das endlich fix machen kann, dieses lang ersehnte Ziel in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und dann gibt's auch da eine große Feier. Wer beispielsweise gesehen hat, was die Union-Frauen abgerissen haben letzte sehr Woche, schön, ja. Das ist schon sehr, sehr schön.
Gibt übrigens schon die Einladung auch von Herrn Görsdorf, dass wir dann ein zweites Mal hochfahren könnten.
Da freut er sich, der Steffen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und insofern können da noch ein, zwei richtig schöne Erfolgsstories geschrieben werden diese Saison. Ich freue mich drauf und werde es beobachten. Bin am Sonntag auch beim Spiel gegen Jahn Kalden vor Ort.
Sehr schön. Das kann nur gut werden. 3 Spieltage sind es da noch. Es sind immer noch 3 Punkte plus viele Tore. Die Hoffenheimerinnen sind da hartnäckig. Die bleiben dran. Aber das sieht alles in allem sehr gut aus. Wie sieht's denn aus, ihr beiden, am Samstag am Millerntor? Was erwartet ihr? 15:30 St. Pauli gegen den VfB.
Ich erwarte eine aufgepeitschte Atmosphäre und ich erwarte eine Truppe, die gemäß ihres Wappentieres, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit 1 oder 2 Entermesser im Stutzen dieses Spiel angeht. Ja, das ist das, auf was du dich vorbereiten musst als VfB Stuttgart. Zumal sie auch Ausfälle zu kompensieren haben. Das heißt, da ist wirklich jeder gewarnt und jeder angespitzt und jeder aware of the situation, um nochmal einen schwäbischen Uli Fachterminus hier anzubringen. Aber nein, alles Spaß beiseite. Also das ist natürlich ein Spiel, wie es dir eigentlich gar nicht besser gerade im Spielplan vor die Nase gesetzt werden könnte, denn das ist in etwa das, was sich auch in Berlin erwartet. Genau sowas erwartet dich da. Ja? Ein Gegner, der spielerisch nicht das Wasser reichen kann, der aber die Mittel hat, dir richtig weh zu tun. Das heißt, es ist einfach eine Blaupause fürs Pokalfinale. Und
noch eine.
Noch eine. Noch eine. Genau. Und die letzte, wissen wir alle, wie die ausgegangen ist. Ja? Also, arbeiten. Ja? Und gerade, da sind wir nochmal den Bogen zurückzuschlagen zum Heidenheim-Spiel. Welche Lehren kann man ziehen? Das ist die erste und wichtigste, vielleicht sogar die einzigste, die einzige, Entschuldigung.
Nicht gut, dass du es nochmal korrigiert hast.
Lehre, die man ziehen sollte, nämlich mach denselben Fehler nicht zweimal. Ja?
Auch da. Hashtag Blaupause, Felix. Hinspiel, St. Pauli, 0-1. Mhm. Viele Gelehrte sagen, damit ging die Scheiße los zu Hause.
Das tat richtig weh, weil es war wieder gefühlige Lage, das war das letzte Heimspiel als Abschluss für dieses Wahnsinnsjahr und dann verlierst du gegen Pauli und hast eben kein großes Festival gehabt, gefühlt nach Abschluss und halt so ein bisschen aufbauend und wir machen Steinrundung, aber halt ohne Feeling drin, das tat echt weh tatsächlich immer noch.
Ich weiß noch, wie ich genau weihnachtselig war bei dem Konzert, Vanessa Mai singt, Andrea Berg singt, 3 Tage vorher.
Auch wenn danach nochmal ein Sieg in der Liga und 2 im Pokal daheim dazukam, aber genau genommen ist das der Auftakt dieser Heimserie, dieser schlechten, ja, oder dieser Heimbilanz Serie dieser schlechten, die der VfB mittlerweile hingelegt hat.
Die hatten noch einen brutal guten Start ins neue Jahr. Die hatten noch den Sieg gegen Freiburg, Sieg gegen Leipzig. Und danach ging, also ab PSG würde ich fast sagen, in Sachen Heimspiel, weil der Start war so gut, wir haben schon überlegt, wann war letzte Jahresstart mal so gut beim VfB und zack ging es ein bisschen bergab. Aber ja, Pauli steht da echt ordentlich drin für einen Aufsteiger. Ich glaube, im schlimmsten Fall ist da noch Platz 16 drin, aber das glaube ich auch nicht. Ich finde, die spielen auch echt keinen schlechten Fußball. Plessin macht da echt einen guten Job.
Das tatsächlich, das ist was dieses Jahr, wenn man mal ganz kurz, ich mir diesen Schlenker erlauben darf, zum Bundesliga-Abstiegskampf, was ihn so sehr unterscheidet zu dem der letzten Jahre. Du hast 2 Mannschaften drin in diesem Feld da unten, die es wirklich mit dem Fußball probieren. St. Pauli und Kiel.
Genau,
auch
das
Kiel
war
spielt
ja genau.
Fußball.
Ja. Machst du richtigen Schlenker, wollte ich auch
wissen. Das ist tatsächlich, das ist auffällig, finde ich, und schön auch irgendwo, weil es natürlich auch für die Attitüde spricht und die Einstellung, aber auch natürlich für die Trainerarbeit. Plessin, Ex-VfBler, der da bei St. Pauli arbeitet, der macht das nicht mit der groben Kelle, sondern mit der feinen Klinge. Und das ist gut und wird wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein. Und bei Kiel weiß ich nicht so genau, aber bei St. Pauli könnte es schon reichen.
Kiel ist nochmal wirklich, das 4-3 war wichtig gegen Gladbach, bin ich echt gespannt drauf. Aber er macht es halt auch mit begrenzten Mitteln. Das ist halt immer noch ein Aufsteiger, der nicht viel ausgeben konnte. Auch, weil, glaube ich, das erste Mal, nach den Daten nochmal drinstehen, das erste Mal, dass Pauli drin bleibt nach einem Aufstieg, nicht sofort wieder runtergehen würde. Also wirklich ein riesengroßes Ding, was die da schaffen könnten. Mit St. Pauli, die dann guten Fußball spielen, die halt eklig sind. Die haben es auch bei uns super gemacht. Die haben es beim VfB super gemacht. Das 0-1 da war auch nicht unverdient. Von dem her, das war so ein Spiel in meinen ganzen Tabellenrechnern auch schon vor 8-9 Spielen, wo ich dachte, boah, da holen die einen Punkt. Mehr ist da nicht drin. Von dem Gefühl bleibe ich da auch dabei. Aber wird ein ekliger Samstag, bei dem Pauli vielleicht sogar quasi den Klassenerhalt sicher machen kann.
Ja, und nicht nur am Samstag, sondern für St. Pauli ganz elementar möglicherweise, was am Freitagabend passiert. Da empfängt Heidenheim Bochum und je nach Spielausgang, also ergo sollte Bochum in Heidenheim gewinnen, dann hätte St. Pauli schon vor dem Spiel 6 Punkte und das deutlich bessere Torverhältnis, dann wären die quasi durch. Dann können die eine Klassenerhaltsparty feiern. Sollte Heidenheim mindestens einen Punkt holen, ist es rechnerisch noch nicht durch, aber trotzdem sieht es für St. Pauli sehr gut aus und ich kann euch beiden beipflichten. Ich habe die vergangenen beiden Heimspiele von St. Pauli gesehen. Da haben sie zu Hause gegen Gladbach gespielt und zu Hause gegen Leverkusen, haben beides Mal nach dem 0-1 noch ein 1-1 rausgeholt und waren im zweiten Durchgang jeweils das deutlich dominante Team. Das deutlich dominante Team, den Gast eigentlich nur noch hinten eingeschnürt gehabt und am Ende völlig überfällig zum Ausgleich gekommen, hätte sogar in dem einen oder anderen Spiel sogar einen Sieg verdient. Und da ist eine unfassbare Energie und die strahlt sich, finde ich, auch von der Trainerbank Alexander Blessin, Philipp hat es gerade gesagt, aufs Spielfeld aus. Also da geht was in diesem Stadion.
Was sagen denn die Daten, Felix?
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Ja, die Daten, wie immer die Bundesliga-Daten zuerst, sagen natürlich an sich ein bisschen was Positives für den VfB aus. Ich glaube, wenn wir zu den Storys später runterkommen, wird es noch ein bisschen spannender. Tore Platz 18, nur 26 erzielt bei St. Pauli. Das fehlt da so ein bisschen gegen Platz 5, immerhin 56 beim VfB. Torschüsse Platz 16 gegen Platz 5, auch das deutlicher Unterschied. Gegentore, aber das andere Thema, Platz 3, nur 36 kassiert St. Pauli als Aufsteiger, ist bockstark gegen VfB auf Platz 13 mittlerweile, 51 Gegentore, ist halt einfach zu viel. Ballbesitz Platz 15, nur 44% im Schnitt bei St. Pauli, beim VfB Platz 4, 56% im Schnitt. Passquote, auch das ist eigentlich okay für einen Aufsteiger, Platz 12, 80,5% im Schnitt beim VfB, Platz 4, wie so oft vorgelesen, bei knapp 86%. Gewonnene Zweikämpfe ist interessant, St. Pauli bei der Gesamtmenge an gewonnenen Zweikämpfen auf Platz 18, der VfB auf Platz 3, weiterhin oben dabei, Platz 1 haben sie irgendwann leider abgegeben, aber sie bleiben oben dabei, aber das ist ein deutlicher Unterschied. Gewonnene Kopfballduelle, Platz 7 gegen Platz 17, auch da der VfB wie immer nicht so gut unterwegs. Laufdistanz, Platz 1 gegen Platz 16, auch das ist ein deutlicher Unterschied.
Das heißt, St. Pauli ist die laufstärkste Mannschaft?
In Summe, ja.
In der Liga?
Alle Gesamtkilometer aufaddiert, okay, sind sie die laufstärkste Mannschaft der Liga. Sprints aber halt dann wieder Platz 17 gegen 13, hätte ich ein bisschen mehr erwartet bei St. Pauli. Intensive Läufe haben sie wieder, Platz 4 gegen Platz 16, auch das wird interessant und eklig. VSM Gegner Platz 12 gegen 9 ist recht ausgeglichen, aber auch da wieder Karten. Platz 18 bei St. Pauli, beim VfB Platz 6, also der VfB hat mehr Karten gesammelt, obwohl sie an sich weniger VSM Gegner begehen. Also das macht dann Pauli wohl auch ganz clever.
Das heißt, sie sind die fairste Mannschaft der Liga.
Auch das.
Meine Güte.
Das als Aufsteiger. Total. Und damit ja, drinbleiben noch. Das ist schon ein paar interessante Dinge dabei. Deswegen auch Tabelle Platz 14, 31 Punkte gegen Platz 11, 41 Punkte. Nur noch 10 Punkte trennen einen da mittlerweile. Heimtabelle Platz 15 gegen Auswärtstabelle Platz 8. Das kann man im VfB vielleicht ein bisschen Hoffnung machen, dass es da auswärts gerade ein bisschen besser läuft als zu Hause. Rückrundentabelle Platz 12 gegen Platz 14. Pauli nach der Tabelle sogar in Anführungszeichen Favorit. 10 Spiele gab es bisher auswärts bei St. Pauli. 4 Siege, 4 Niederlagen, 2 Unentschieden, also genau auf 0 raus. Aber die letzten 4 Spiele da ungeschlagen. 1 Remis und 3 Siege, chronologisch nach hinten gerechnet. Die letzte Pleite gab es noch vor dem Jahr 2000, weil du eben nicht so oft aufeinander getroffen bist. Oft verschiedene Ligen und die letzten 4 natürlich alle dann bis auf 1 in der zweiten Liga gewesen, ist auch klar. Ex-Spieler gibt es nur Alexander Plessin, das ist ja kein richtiger Spieler, aber Ex-Funktionär, Trainer, wie auch immer, immerhin 7 Bundesligaspiele für den VfB gemacht. Und das, gut, dass ich vorhin richtig schon mal das im Kopf hatte. Aufgestiegen sind sie 2001, 2002 und 2010, 2011 oder haben der Bundesliga gespielt, sind jeweils wieder sofort wieder abgestiegen. Das heißt, wäre das erste Mal, dass wir sich drin bleiben würden. Das erste Mal in dieser Saison, dass sie 4 Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen geblieben sind, St. Pauli vor dem Spiel. VfB auch aus den letzten 14 Bundesligaspielen gegen Aufsteiger negative Bilanz. Mhm. Es gab nur 3 Siege, 4 Niederlagen und 7 Unentschieden. Also echt nicht gut. Aber das vielleicht ein bisschen zum Positivdrehen. Sönes Team holt in dieser Saison auswärts mehr Punkte als zu Hause. 21 zu 20. Und auch von den vergangenen 6 Auswärtsspielen gab es nur eine Pleite. Das war es 1-0 in Frankfurt. Das kann vielleicht ein bisschen Hoffnung machen.
Hätte er jetzt gerade noch nach seinem... Echt? Das heißt, sie sind auch noch die fairste Mannschaft? Ein Gänsehaut noch angefühlt, ja, das ist der Ricardo Basile-Moment, das ist sympathisch gewesen. Ja, was in fast 53 Folgen Podcast-Chart. Junge.
Die Sache ist die, ich bin wirklich ein Stück weit Fan. Positiv entgeistert, dass sie die laufstärkste Mannschaft, die fairste Mannschaft sind, weil, und ja, ich sag's jetzt, wie es ist, die waren für mich der erste Absteiger. Also ich habe die vor der Saison als Platz 18 getippt. Ich habe auch Kiel weiter vorne gesehen. Ich hab St. Pauli und Bochum als Absteiger gesehen vor der Saison und deswegen bin ich wirklich überrascht.
Deswegen auch, also erklärt auch ein Stück weit zumindest die wenigen Sprints oder die weniger Sprints, ja, weil wenn du sehr laufstark bist und viele intensive Läufe hast, heißt das, du verschiebst sehr stark und sehr kompakt. Das wiederum bedeutet, du musst nicht viel sprinten, weil du immer da bist, wo das geschehen ist. Ja.
Personal. Philipp Meisel hat vorher schon angedeutet, St. Pauli fehlen 2 wichtige Spieler und das auch noch beide Australier.
Ossi, richtig.
Oi. Connor Metcalf hat vergangene Woche gelb-rot kassiert. In Bremen fällt deswegen aus. Und
der ehemalige MVP des Mercedes-Benz Junior Cups für Glasgow Celtic.
Nicht Eddie, sondern Jackson Irvine.
Jackson Irvine, ja.
Der operiert werden muss am Fuß und deswegen für das Saisonende und auch darüber hinaus eine
gute Weile Besserung an dieser Stelle. Ja. Und ich würde, natürlich sind das beides Spieler, die fehlen denen logischerweise, das ist Qualitätsverlust, aber das kann eben auch sehr positiv für eine Mannschaft sein, weil sie weiß, okay, unsere zwei Leader sind nicht da, unsere beiden Führungsspieler, die vorangehen, also müssen wir es jetzt selber richten und das führt oft dazu, dass die aus der zweiten Reihe deutlichen Schritt nach vorne machen, das ist natürlich gefährlich für den VfB jetzt.
Ja, wir dürfen es verraten, ein Philipp Meisel hat Jackson Irvine eigentlich außer Korn gehabt.
Ja, der obvious Pick, logisch. Aber der ist weg.
Und jetzt muss er sich umentscheiden, für wen?
Ich habe Elias Saad genommen, weil er einer ist, der regelmäßig auf dem Scoreboard auftaucht, weil er einer ist, der unterschätzt wird gerne, der hat nicht den großen Namen, aber für das, was er an Spielzeit auch hat, hat er eine ordentliche Quote an Scorern, finde ich zumindest. Ein Spieler, der mit Speed kommt, der auch gern mal sich fallen lässt über außen und so weiter. Also da wird's Schwerstarbeit auf die Jungs in der Hintermannschaft beim VfB zukommen. Ja, und diese Hintermannschaft, die ist wahrscheinlich mal wieder in einer anderen Formation unterwegs. Ja, Finn Jelsch kann nicht voll trainieren, könnte ein Problem darstellen. Ja, mal schauen, welche Formation Hoeneß da ins Rennen schicken muss und deswegen ist Saad ein Spieler, den man im Auge behalten muss.
Ich gucke wie immer auf die Daten. Also ich schaue wirklich zuerst auf die individuellen Daten, gucke, wer stößt da irgendwie hinaus in den Bundesliga-Werten, wo ich ja bei anderen Daten immer auf die Gesamtvereine blicke. Habe einen gefunden, der ist individuell auf Platz 6 in der Laufleistung gesamt, also reiht sich eine diese starke Laufleistung bei St. Pauli. Platz 4 bei den Sprints individuell, das, obwohl die gesamte Pauli-Mannschaft ja nicht so stark ist bei Sprints. Und Platz 3 bei den intensiven Läufen, nennt sich Philipp Treu. Bisher alle Spiele gemacht, außer eins bei St. Pauli. Linker Verteidiger, linker Wingback so ein bisschen und einer der Datenvorweis, die VfB wehtun könnten.
Und ich habe den Torschützen aus dem Hinspiel genommen, weil mir das wirklich noch in Erinnerung geblieben ist und ich auch wie vor allem auch Felix das wirklich das Gefühl hatte, da ging irgendwie das Ganze ein bisschen los und damit hat in dem Nachmittag auch keiner so wirklich gerechnet. Johannes Eggestein war derjenige, der da genetzt hat und dessen Tor dann am Ende zum 1-0 gereicht hat und das ist so ein richtiger Fußballarbeiter, wie er im Buche steht, ne? Und ich habe ihn dann wirklich beim Hinspiel sehr, sehr aufmerksam beobachtet. Gefällt mir sehr gut. Ich mag solche Spieler. Der kann nicht nur einstecken, sondern auch sehr gut austeilen, obwohl St. Pauli die fairste Mannschaft der Liga ist, Philipp. Gänsehaut. und das ist tatsächlich ein Spieler, Johannes Eggestein. Die Eggesteins generell, die ja vor ein paar Jahren sogar mal auf dem Sprung in die Nationalmannschaft waren und dann aber es dann den einen oder anderen Knick gab. Aber ich bin mir sicher, er ist genau da richtig und fühlt sich total wohl, wo er gerade ist. Und symbolisiert für mich ein bisschen zusammen mit Alexander Blessin diesen FC St. Pauli, der, und so viel kann man sagen, die Klasse halten wird.
Der VfB wird natürlich die bestmögliche Mannschaft ins Rennen schicken, die er ins Rennen schicken kann. Ich denke auch Finn Jelsch wird dabei sein, vielleicht nicht Schadelf, aber er wird dabei sein. Und ich glaube, er schafft was, was er eigentlich nicht so gut kann, nämlich einen dreckigen 1-0-Sieg.
Ach, guck mal, das wäre geil.
Hä?
Das wäre richtig geil. Ich sag, ich bin Mr. 1-1.
Ja, ich hatte auch 1-1 stehen, gehe ich damit.
Ihr wisst, wo ihr unsere Tipps findet, nämlich in der Mein VfB Kick-Tipp-Runde. Ich habe eine 5 vorne dran mittlerweile, habe ich gesehen, an meiner
zweite oder dritte Stelle?
In der ersten Stelle. Ja, also ich bin
Ach so, Platz ja, okay.
500 irgendwas.
Mathematik.
Ja, Mathematik.
Bei den Hundertern.
Ja, ich bin tatsächlich im, wenn man so möchte, vorderen Drittel dieser 1700 ungefähr, die mittippen. Jetzt geht's nochmal drum, in den letzten Wochen da Ergebnisse zu machen, liebe Leute. Und dann schauen wir mal, wie wir am Ende landen und ob wir unser Meet and Greet irgendwann noch hinkriegen, das wir versprochen haben für die Top-Tipper. Dazu bald mehr. Und ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen mehr Housekeeping-Sachen, die wir schon ankündigen können. Denn natürlich ist auch bei uns dieses Pokalwochenende schon fast omnipräsent in unserer Planung.
Ja, ja, da haben wir einiges vor. Werden, so Gott will und der DFB uns auch lässt, schon ein paar Tage vorher da sein und euch mit
oder die Deutsche Bahn.
Auch die ist durchaus ein Thema und werden euch da natürlich voll mitnehmen. Wir werden natürlich auch im Vorfeld Veranstaltungen haben, so am Montag vor dem Pokalfinale, beziehungsweise am Montag nach dem letzten Spieltag. Das ist dann der 19., wenn ich richtig bin.
Genau, das können wir euch jetzt schon verraten. Wir machen nochmal einen Pub Cannstatt in der alten Schule, um quasi diese Woche, Pokalwoche einzuläuten. Ich komme quasi direkt aus Leipzig in die alte Schule und natürlich aber auch ist der Blick auf das, was bevorsteht, angebracht. Dann sind wir ab Donnerstag in der Stadt und zu den Details unseres opulenten Programms rund um das Pokalfinale, da kommen wir in den nächsten Tagen. Da ist einfach noch so viel gerade in der Entstehung, dass ich noch nicht allzu viel verraten wollen würde. Nicht, dass nachher was dazwischen kommt und wir alle in die Röhre gucken, das wäre schade.
So ist es. Felix, danke, dass du dir die Zeit genommen hast mit deiner Expertise und immer wieder ein bisschen das Gefühlige bei uns absolut zu entweder manifestieren oder zu widerlegen mit dem, was du uns bringst.
Sehr gerne. Also auch gefühlig auch wieder sehr schön hier in unserem kleinen Videoräumchen. Da konnte ich mal die Stunde zwei abzwacken, problemlos.
Und ich weiß nicht, ob man es raushören konnte, aber Philipp Meisel hat die Abwesenheitsnotiz schon drin und bald Urlaub.
So ist es, ja. Normalerweise bin ich ja der, der immer dann, wenn die Relegationsspiele angehen, sich irgendwo in die norditalienischen Alpenregionen verkrümelt, um da möglichst keinen Internetempfang zu haben. Diesmal läuft es anders. Ich gehe vorher, bin zurück rechtzeitig A zum Start von Search 10. Und B, natürlich, wenn es dann richtig rund geht mit Blick auf Berlin. Und ich freue mich sehr drauf, eine Woche lang viel zu viel zu arbeiten, viel zu wenig Stunden aufzuschreiben und quasi am Schluss gar nicht mehr zu schlafen, bis wir dann hoffentlich alle am Sonntagmittag in Stuttgart nochmal gemeinsam eine richtig große Feier feiern können in der Mitte dieser wunderschönen Stadt.
Ich glaube, das hoffen wir alle. Und entlassen euch jetzt aber erstmal in das Fußballwochenende und sprechen dann natürlich in der nächsten Woche über das, was da am Millerntor geschehen ist und blicken dann voraus auf das, ja, sehr, sehr wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg. Bis nächste Woche.
Pod Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.